SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Fischer, guten Morgen. Bei einem russischen Drohnenangriff auf einen Zug im Osten der Ukraine hat es Tote und Verletzte gegeben. Nach Angaben der dortigen Staatsanwaltschaft starben mindestens 5 Menschen. Peter Sawicki berichtet aus Kiew.
Der Vorfall ereignete sich in der Region Kharkiv, genauer im Bezirk Isjum, einem Teil des Landes, der sich relativ nah an der momentanen Frontlinie befindet und zeitweise unter russischer Besatzung gestanden hatte. Laut ukrainischer Staatsanwaltschaft wurden beim Beschuss die Lokomotive sowie ein Passagierwaggon getroffen. 291 Passagiere seien im Zug gewesen, die meisten von ihnen seien evakuiert worden. Präsident Selenskyj verurteilte den Angriff scharf. Vizepremier Oleksiy Kuleba sprach von einem Terrorakt Russlands gegen die Zivilbevölkerung. Der Passagierzug sei kein militärisches Ziel gewesen.
US-Verteidigungsexperten gehen davon aus, dass bis Ende vergangenen Jahres mindestens 400.000 Soldaten im Ukraine-Krieg ums Leben gekommen sind. Das haben Berechnungen der US-Denkfabrik Center for Strategic and International Studies ergeben. Mehr dazu aus der Nachrichtenredaktion von Klaus Reginek.
Da im Ukraine-Krieg keine Seite offizielle Zahlen über Gefallene bekannt gibt, nutzen die Analysten andere Quellen. Dazu zählen Nachrufe, Todesanzeigen, aber auch Friedhofsregister. Aufgrund dieser Informationen geht das CSIS davon aus, dass bisher gut 3/4 der rund 400.000 Toten auf die russische Seite entfallen. Grund dafür sind vor allem äußerst effektive ukrainische Drohnen und der rücksichtslose Umgang des russischen Militärs mit seinen Soldaten. Nach Aussage von NATO-Generalsekretär Rutte verliert die russische Armee aktuell bis zu 25.000 Soldaten pro Monat.
Viele Menschen in Russland glauben, dass sie von Feinden umzingelt seien und sehen ihr eigenes Land als Opfer. Das hat eine Umfrage des unabhängigen Levada-Zentrums Moskau in Berlin ergeben. Josh Kochan aus der Nachrichtenredaktion hat mehr Infos dazu.
Der Eindruck der Russinnen und Russen sei das Ergebnis von unablässiger antiwestlicher Propaganda, sagen die Soziologen. Befragt wurden mehr als 1.600 Menschen. Knapp 2/3 davon sahen Polen und Litauen als Feinde an. Gut die Hälfte auch Großbritannien und Deutschland. Ebenfalls 2/3 der Menschen finden außerdem, dass ihnen der Krieg mit der Ukraine aufgezwungen wurde. Russland ist für sie nie der Aggressor gewesen. Die meisten Menschen in Russland wollen allerdings auch, dass der Krieg endet. Sie hoffen dabei vor allem auf Donald Trump als Vermittler.
Im Bundeswehrskandal am Standort Zweibrücken haben sich zum ersten Mal Insider öffentlich geäußert. Im ARD-Politikmagazin Report Mainz berichten sie darüber, wie mit Frauen in der Zweibrücker Kaserne umgegangen worden ist. Und sie berichten auch über Vergewaltigungsfantasien. Aus Mainz berichtet Erik Behres.
Ein ehemaliger Soldat, der 2022 in Zweibrücken stationiert war, sagte, für Frauen sei es aus seiner Sicht blanker Horror gewesen, dort zu dienen. Er berichtet von sexistischen Sprüchen in der Kantine. Ein weiterer Insider erzählt von übergriffigen Textnachrichten gegenüber Frauen unter massivem Alkoholkonsum. Außerdem entwickle man einen gewissen Hass auf Frauen, da diese mitunter ihr Marschgepäck nicht tragen könnten. Die Bundeswehr schreibt auf Report Mainz Anfrage, man verurteile Gewalt, Sexismus und Extremismus in der Truppe. Zu einzelnen Vorfällen wolle man sich nicht äußern.
Sind Apps wie TikTok, Snapchat oder Instagram absichtlich so gestaltet, dass sie junge Menschen süchtig machen? Darüber wird gerade in einem Prozess in Los Angeles gestritten. TikTok hat sich jetzt außergerichtlich mit der Klägerin geeinigt. Mehr Infos von unserer Korrespondentin Antje Sieb.
Damit ist neben Snapchat auch TikTok nicht mehr Gegenstand des laufenden Prozesses. Die Konzerne Meta und Alphabet stehen für ihre Plattformen Instagram und YouTube aber bisher weiterhin vor Gericht. In den USA laufen zahlreiche Klagen ähnlichen Inhalts. Privatpersonen, Schulbezirke oder Bundesstaaten werfen den Plattformen etwa vor, mitverantwortlich für Social-Media-Sucht und psychische Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen zu sein. Das Verfahren in Los Angeles ist dabei einer der ersten Musterprozesse, die zeigen sollen, wie ein Geschworenengericht die Beweislage beurteilt. Weitere Prozesse sollen in den nächsten Monaten folgen.
Wir werden ein bisschen deeskalieren. Das hat US-Präsident Trump in einem Interview über die Situation nach den tödlichen Schüssen in Minneapolis gesagt. Geführt hat das Interview der Sender Fox News. Was Trump dort genau gesagt hat, berichtet unser Korrespondent Carsten Kühntop.
Dabei gehe es nicht um einen Rückzug der Bundesbehörden aus Minneapolis, sondern nur um eine kleine Änderung. Der Tod von Alex Preddy sei sehr traurig. Einige republikanische Politiker drängen Trump zu einer Kursänderung. Sie wollen, dass die Einsatzkräfte des Bundes weniger aggressiv vorgehen. Am Abend forderten die ersten beiden Senatoren der Republikaner, dass die Heimatschutzministerin zurücktritt. Einer von ihnen sagte, mit ihrer Inkompetenz habe die Ministerin ein für die Republikaner starkes Thema Migration zerstört.
Mexiko beugt sich wohl dem Druck von US-Präsident Trump und schränkt die Öllieferungen nach Kuba ein. Präsidentin Sheinbaum bestätigte indirekt einen entsprechenden Medienbericht. Auf die Frage, wann die Exporte wieder aufgenommen würden, antwortete sie, das werde mitgeteilt. Nach der Festnahme des venezolanischen Präsidenten Maduro hatte US-Präsident Trump angekündigt, den Öl- und Geldfluss nach Kuba zu unterbinden. Nur ein Bruchteil der Kitas in Deutschland hat laut einer Studie genug Personal, um die Kinder bestmöglich zu fördern. Lediglich jede siebte Einrichtung verfüge über die wissenschaftlich empfohlene Personalbesetzung, um eine gute frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung zu gewährleisten. Das teilte die Bertelsmann Stiftung mit. Einzelheiten von Tim Belke.
Die Gütersloher Stiftung hat in ihre Berechnung einfließen lassen, dass Erzieherinnen und Erzieher auch mal krank sind oder Urlaub haben und dass zum Beispiel Kinder, bei denen zu Hause nicht Deutsch gesprochen wird, besondere Sprachförderung brauchen. Im bundesweiten Vergleich am besten ist die Personalausstattung demnach in Bremen und Baden-Württemberg. Hier hat immerhin jede dritte Kita ausreichend Personal. In Ostdeutschland haben die Kitas, gemessen an den jeweiligen Bedarfen der Kinder, im Schnitt deutlich weniger Fachkräfte. Hoffnung setzt die Bertelsmann Stiftung unter anderem auf das Startchancenprogramm, das die Bundesregierung für Kitas versprochen hat.
Und wir schauen noch kurz zum Sport. Im Nachholspiel der Fußball-Bundesliga hat die TSG Hoffenheim mit 2:0 bei Werder Bremen gewonnen. Damit hat Hoffenheim bisher jedes Spiel in diesem Jahr gewonnen, diesmal sogar ab der zweiten Halbzeit in Unterzahl. Darauf war Trainer Christian Ilzer hinterher besonders stolz.
Die Jungs sind sofort zu mir gekommen, Trainer, was machen wir? Stellen wir uns nur rein? Oder, wir brauchen auch Impulse, wir müssen Bremen auch zeigen, dass wir bereit sind, auch nach vorne was zu machen. Waren hellwach auch in dieser Situation, haben diese Chance dann einfach eiskalt ausgenutzt.
Und das zweite Nachholspiel am Abend ging unentschieden aus. St. Pauli und Leipzig trennten sich am Ende mit 1:1.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute früh und auch tagsüber ist es nasskalt. Immer wieder regnet es. Zunächst ist nur in den Hochlagen im Schwarzwald und im Westerwald Schnee dabei. Im Laufe des Nachmittags sinkt die Schneefallgrenze dann allmählich. Am Abend liegt sie zwischen 400 und 700 Metern. In höheren Lagen wird es dann winterlich und kann auch glatt sein. Die Höchstwerte liegen heute tagsüber zwischen 1 Grad im Westerwald und 6 Grad am Kaiserstuhl.
SWR aktuell. Serie der Woche.
In einigen Familien ist zurzeit wirklich jede und jeder krank. Die Hausarztpraxen sind voll und täglich kommen neue Krankmeldungen in Kitas, Behörden und Unternehmen dazu. Die Grippesaison ist voll im Gange und die ganze Woche über ist das unser Thema hier in SWR aktuell. Wie wir bei der Gesundheitsversorgung künftig umsteuern können, das hat mein Kollege Jonathan Hadem mit Clarissa Kurscheid besprochen. Sie ist Gesundheitsökonomin und Leiterin bei FIGUS, einem privaten Forschungsinstitut für Gesundheits- und Systemgestaltung in Köln.
Frau Kurscheid, es ist ja in der Politik eine hitzige Debatte entbrannt über die telefonische Krankschreibung. Die Bundesregierung würde die gerne wieder abschaffen. Das hieße aber, dass die Praxen doch voller werden. Ist es aus gesundheitsökonomischer Sicht sinnvoll?
Auf keinen Fall ist dies sinnvoll. Ich kann immer nur empfehlen, lassen Sie die telefonische Krankschreibung. Sie können halt zusätzlich auch Videocalls etc. halt mit einführen, wenn die Ärztin, der Arzt die Patientin sehen will. Aber ich würde auf keinen Fall dahin wieder zurückgehen, dass die Leute alle sich beim Arzt melden müssen.
Kann denn auch die Arbeitswelt da zur Grippesaison besser einbezogen werden? Also zum Beispiel mit sogenannten Kulanzregelungen für kurze Krankheitszeiten, sodass nicht jede Erkältung sofort eine komplette Krankschreibung erfordert?
Ja, könnte durchaus, aber ich habe im Moment das Gefühl, dass zumindest auf wirtschaftspolitischer Seite da gar nicht so ein Interesse ist, mit so einer Offenheit da umzugehen, sondern dass man eher versucht, in einer konservativen Art und Weise da möglichst strenge Regeln anzusetzen und demjenigen, den Betroffenen, dann halt dem Kranken, eher Missbrauch unterstellt.
Wenn wir uns vorstellen, dass es diese Möglichkeiten aber gäbe, also viele Leute gehen ja auch mit einem kleinen Schnupfen schon zum Hausarzt, einfach weil sie sich unsicher sind. Wie lässt sich da denn mehr Gesundheitskompetenz auch in die Bevölkerung bringen? Also dass Menschen besser selbst einschätzen können, wie schlimm es ist und wann ein Arztbesuch wirklich notwendig ist.
Das ist absolut zu befürworten, mehr Gesundheitskompetenz in die Bevölkerung einzubringen, nochmal mehr eine gezielte Aufklärung, Begleitung zu machen. Das können natürlich da auch Konzerne sehr viel dazu beitragen, indem sie Angebote schaffen von kurzen, ja, edukativen Maßnahmen, kurzen Weiterbildungsslots, wo sie da nochmal drauf hinweisen. Wir könnten auch nochmal das Thema, was in Deutschland ja nicht so attraktiv ist, das Thema der Impfung auch nochmal diskutieren und sagen, okay, große Konzerne, und das machen ja auch Arbeitsmedizinerinnen, dass halt Impfungen angeboten werden etc.
Es gibt ja auch noch niederschwelligere Angebote, also zum Beispiel eine Symptomchecker-App, die man aufs Handy laden könnte. Die könnte man theoretisch sogar mit künstlicher Intelligenz unterstützen. Diese App könnte einem dann sagen, was die grünen Punkte im Gesicht bedeuten könnten und ob ich damit wirklich zum Arzt muss.
Ja, schaden tut's nicht. Also wenn ich da entsprechend die Informationen reingebe und bekomme gesagt, okay, grüne Punkte sind gefährlich, geh jetzt bitte zum Arzt, dann ist das in Ordnung. Das kann man natürlich machen, nur es gibt auch vorsichtige, Sie haben es eben gesagt, vorsichtige Menschen, die dann eher einmal zu viel zum Arzt gehen und obwohl dann die einen Symptomchecker haben und der sagt, nö, so schlimm wird es nicht sein, also so wird es nicht ausgedrückt werden, die gehen dann trotzdem zum Arzt. Also da muss man ja langfristig denken und Verhalten der Leute ändern.
Clarissa Kurscheid war das. Sie ist Gesundheitsökonomin und Leiterin bei FIGUS, einem privaten Forschungsinstitut für Gesundheits- und Systemgestaltung in Köln.
SWR aktuell. Was heute wichtig wird.
In Sachsen-Anhalt wird heute ein neuer Ministerpräsident gewählt. Der bisherige Wirtschaftsminister Sven Schulze von der CDU stellt sich am Vormittag im Landtag zur Wahl. Er soll auf seinen Parteifreund, den langjährigen Ministerpräsidenten Rainer Haseloff, folgen. Die Koalitionspartner der CDU, die SPD und die FDP hatten der Wahl Schulzes 7 Monate vor der Landtagswahl zugestimmt. Die CDU hofft, dass sich Schulze damit bis zur Wahl einen Amtsbonus erarbeiten kann. In den aktuellen Umfragen liegt in Sachsen-Anhalt die AfD vorne. Die Parteispitzen von Union und SPD treffen sich am Abend zum ersten Koalitionsausschuss in diesem Jahr. Dabei soll es unter anderem um die Herausforderungen in der Außenpolitik und die nach wie vor schwierige wirtschaftliche Lage in Deutschland gehen. SPD-Fraktionschef Miersch erwartet keinen konkreten Beschlusstext, es gehe eher um die Bewertung der Rahmenbedingungen. Unionsfraktionschef Spahn spricht, Zitat, von einer guten Gelegenheit, dass wir uns zu Beginn des Jahres miteinander die Karten legen. Die Gewerkschaften Verdi und GEW haben für heute einen bundesweiten Hochschulaktionstag ausgerufen. Es geht um die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Länder. Die Gewerkschaften fordern dort 7% mehr Lohn, mindestens aber ein Plus von 300 Euro. Einzelheiten von Sabine Geipel aus unserer Wirtschaftsredaktion.
Am sogenannten Campusstreik heute wollen sich auch Beschäftigte von mehreren Einrichtungen in Baden-Württemberg beteiligen. So etwa von den Universitäten in Tübingen, Freiburg, Mannheim, Heidelberg, Ulm, Karlsruhe, Konstanz und Stuttgart. In Heidelberg wird darüber hinaus die Pädagogische Hochschule bestreikt. Am Vormittag soll es eine Kundgebung auf dem Universitätsplatz geben. Auch die Studierendenwerke sind an vielen Orten betroffen. In Rheinland-Pfalz rufen die Gewerkschaften heute zu einem gemeinsamen Streiktag Gesundheit und Campus auf. Neben den Hochschulen sind auch Beschäftigte in Gesundheitseinrichtungen des Landes zum Warnstreik aufgerufen. In Fokus stehen dabei die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Uni Mainz, inklusive Studierendenwerk und Studierendenschaft, die Rheinhessen-Fachklinik in Alzey, der Hochschule Mainz und der Technischen Hochschule Bingen. Um 10 Uhr soll es eine Kundgebung auf dem Campus der Uni Mainz geben. Die Gewerkschaften möchten unter anderem erreichen, dass der zukünftige Tarifvertrag im öffentlichen Dienst der Länder auch für studentische Hilfskräfte gilt.
In Moskau soll heute der Prozess gegen den Düsseldorfer Bildhauer und Karnevalswagenbauer Jacques Tilly beginnen. Es geht unter anderem um einen Wagen, auf dem der russische Präsident Putin als Strafgefangener zu sehen ist. Tilly ist wegen Verunglimpfung russischer Staatsorgane angeklagt, wird beim Prozess selbst aber nicht vor Ort sein. Auch in der Fastnachtshochburg Mainz wird das Verfahren aufmerksam beobachtet. Matthias Goldbeck, Sprecher der Mainzer Fastnachtgenossenschaft.
Jacques Tilly steht hier stellvertretend für alle Fastnachter, für alle Karnevalisten. Wer meint, uns einschüchtern zu müssen, der wird erleben, dass er das Gegenteil von dem erreicht, was er sich vorgenommen hat. Das ist ein Angriff hier auf die Meinungsfreiheit. Meinungsfreiheit ist ein Grundrecht. Und wenn das Grundrecht angegriffen wird, dann stehen wir hier alle zusammen als Fastnachter Karnevalisten, egal ob in Köln, in Mainz oder in Düsseldorf.
Der Sprecher der Mainzer Fastnachtgenossenschaft Matthias Goldbeck zum Prozess gegen den deutschen Karnevalswagenbauer Tilly in Russland. Der Bundesgerichtshof entscheidet heute darüber, ob Mieter ihre Wohnung mit Gewinn untervermieten dürfen oder ob Vermieter ihn deswegen sogar kündigen dürfen. Im Mittelpunkt steht der Fall eines Mannes aus Berlin. Er hatte seine Wohnung während einer Reise deutlich teurer weitervermietet. Ekzona Hüseni aus der ARD-Rechtsredaktion berichtet.
Der Mann verlangte von seinem Untermieter 960 Euro Miete. Mehr als doppelt so viel, wie er selbst für die Wohnung bezahlt. Und deutlich mehr, als nach der sogenannten Mietpreisbremse erlaubt ist. Daraufhin kündigte ihm die Vermieterin das Mietverhältnis. Seit mehreren Jahren versucht sie ihren Mieter mit einer Räumungsklage aus der Wohnung zu bekommen. Der hält die Kündigung allerdings für unberechtigt. Er sagt, die Miete, die er von seinem Untermieter verlangt habe, sei im Vergleich zu anderen Wohnungen immer noch günstig. Außerdem habe er dem Untermieter die Wohnung voll möbliert überlassen. Rechtlich steht vor allem eine Frage im Mittelpunkt. Durfte die Vermieterin dem Mieter kündigen, nur weil er die Wohnung teurer weitervermietet hat? Darüber entscheidet heute der Bundesgerichtshof.
Gestern war Internationaler Holocaust-Gedenktag. Mit der traditionellen Gedenkstunde erinnert der Bundestag heute nochmal an die Opfer des Nazi-Regimes. Zentrale Rednerin ist in diesem Jahr die Holocaust-Überlebende Tova Friedmann. Die 87-Jährige, die als Kind in das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau verschleppt worden war, betreibt mittlerweile mit ihrem Enkel einen TikTok-Kanal, auf dem sie an die Judenverfolgung erinnern. Sarah Beham berichtet.
Tova Friedmann hält ihren tätowierten Arm in die Handykamera.
I had no name.
Ich hatte keinen Namen. Mein Name war 27.633.
33.
Das Video haben auf TikTok über 8 Millionen Menschen gesehen. Über 520.000 Follower hat der TikTok-Kanal der Zeitzeugen. Ich empfinde es als meine Pflicht und Mission, Zeugin zu sein. Denn die Leute werden immer behaupten, dass es nicht passiert ist.
People will always say it didn't happen.
Tova Friedmann kämpft gegen das Vergessen, gegen den aktuellen Antisemitismus. Auch in ihrer Heimat, den USA.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Der Bundespräsident kann sich heute auf ein Geburtstagsdinner freuen. Es geht sogar um seinen eigenen Geburtstag, obwohl der schon 3 Wochen zurückliegt. Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner hat Frank-Walter Steinmeier eingeladen. Und der dürfte sich auf den Abend freuen, meint unser Hauptstadtkorrespondent Oliver Neuroth.
Am 5. Januar ist Frank-Walter Steinmeier schon 70 geworden. Heute wird nachgefeiert, und zwar im Roten Rathaus. Da kann es sich der Bundespräsident noch mal so richtig gut gehen lassen mit leckerem Essen. Denn die nächsten Wochen dürften für ihn anstrengend werden. Dieses Jahr, 2026, ist für Steinmeier ein Umzugsjahr. Sein Amtssitz, das Schloss Bellevue, wird komplett saniert. Bausubstanz, Sicherheitstechnik, Energieversorgung, alles ist inzwischen nicht mehr auf dem Stand der Zeit. Also muss der Bundespräsident mit seinen 250 Mitarbeitern in ein anderes Gebäude ausweichen. Der Amtssitz befindet sich dann zukünftig in der Nähe des Berliner Hauptbahnhofs, zumindest vorübergehend. Wahrscheinlich geht es im Frühjahr los mit dem Umzug und die Arbeiten sind nicht in ein paar Monaten erledigt, sie könnten bis zu 5 Jahre dauern. Dann wäre Frank-Walter Steinmeier 75. Seine Amtszeit endet aber in gut einem Jahr. Das heißt, er wird das Schloss Bellevue jetzt rund um seinen 70. Geburtstag zum letzten Mal von innen sehen. Zumindest als aktiver Bundespräsident.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.